Friede, Freude, Missio Camp 2019. Elke Werner spricht zum Thema Friede, Freude, Alltag.
Es war beim Mittagessen im Sudan. Ich hatte gekocht, habe gehofft, dass es auch schmeckt. Wir hatten einen Gast, der sich für den christlichen Glauben interessierte, aus dem islamischen Hintergrund kam. Er war schon so auf dem Weg, an Jesus zu glauben. Und er stellte uns immer ganz viele Fragen. Und eine Frage, die gebe ich jetzt mal an euch weiter. Beim Mittagessen sagte er plötzlich: Ich habe verstanden, was Jesus getan hat. Der hat gelebt, der hat Wunder getan, der ist gestorben und der ist auferstanden. Und ich habe verstanden, dass der Heilige Geist uns hilft, wenn wir die Bibel lesen, dass wir die besser verstehen können und dass der Heilige Geist uns Gaben gibt. Aber was macht eigentlich der Vater den ganzen Tag? Ich weiß nicht, was ihr antworten würdet. Vielleicht fällt euch gerade eine schlaue theologische Antwort ein. Ich finde das immer gut, mal über Glaubensdinge nachzudenken mit Menschen, die noch gar nicht so christlich geprägt sind, die noch Fragen stellen, die uns gar nicht mehr einfallen. Also was macht der Vater den ganzen Tag? Mir fiel sofort ein Bibelvers ein: Es kann niemand zu mir kommen, außer der Vater zieht ihn. Also habe ich gesagt, der Vater zieht den ganzen Tag. Dann sagt er: Wie meinst du das denn jetzt? Dann habe ich es ihm versucht zu erklären, dass der Vater im Himmel uns Menschen so sehr liebt, dass er ständig Menschen versucht, zu sich zu ziehen. Und dass sie dann durch Jesus in Kontakt mit dem Vater kommen können. Das macht der Vater den ganzen Tag und noch vieles mehr. Was machst du denn den ganzen Tag? Mal eine ganz andere Frage: Friede, Freude, Alltag. Was bestimmt deinen Alltag? Ist natürlich gemein, in so einem Camp wieder an den Alltag zu denken. Aber ich denke, morgen geht es ja wieder Richtung Heimat, nach Hause. Und vielleicht fängt dann der Alltag schon Montag wieder an, wer weiß. Was beschäftigt dich 24 Stunden am Tag oder vielleicht 8 oder 10 Stunden am Tag an der Arbeit? Und was beschäftigt dich, wenn du nach Hause kommst? Und was beschäftigt dich im Schlaf, wenn du träumst? Was prägt deinen Alltag? Haben Friede und Freude Platz in deinem Alltag? Ich musste an meine Kindheit denken. Ich bin in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. Wir hatten ein Schlafzimmer meiner Oma, da habe ich mitgeschlafen, eine Küche, ein Wohnzimmer und das Schlafzimmer meiner Eltern. So bin ich groß geworden. Das Problem war nur, dass mein Vater und meine Oma nicht miteinander gesprochen haben. In 4 kleinen Zimmern. Ich schlief mit der Oma in einem Zimmer und hörte immer aus ihrer Perspektive, was mein Vater alles Böses gemacht hat. Ich musste übersetzen. Meine Oma war die, die gekocht hat, sehr gut gekocht hat, lecker gekocht hat. Und wenn das Essen fertig war, sagte sie mir als Kind: Geh mal zu deinem Vater und sag ihm, das Essen ist fertig. Also ging ich hin und sagte ihm, das Essen ist fertig. Dann holte er sich das Essen und dann sagte er: Das ist mir zu heiß. Geh mal zu Oma und sag, das Essen ist zu heiß. Also ging ich zu Oma und sagte, das Essen ist zu heiß. Und so war ich immer in dieser Spannung in meinem Alltag zwischen meinem Vater und meiner Oma. Ich fand das normal. Ich kannte ja auch nichts anderes. Ich dachte, das ist überall so. Bis ich erwachsen wurde und merkte, das ist überhaupt nicht normal. Als mein Vater viele Jahre später im Sterben lag, fiel ihm das nochmal ein mit diesem Streit mit der Oma. Und eine seiner letzten Worte waren: Oma. Ich war dabei und wusste sofort, er will sich versöhnen mit der Oma. Ich habe dann die Oma angerufen und gesagt: Du, der Papa liegt im Sterben und er will Frieden schließen mit dir. Ich war da vielleicht so um die 20. Und sie sagte weinend: Ja, ich will auch Frieden schließen. Dann bin ich wieder zu meinem Vater auf seinem Sterbebett und habe gesagt: Du, die Oma will Frieden schließen mit dir. Dann hat er gelacht. Und wenige Momente später ist er ganz friedlich mit strahlendem Blick eingeschlafen, sagen wir, aber ich denke, ins Leben übergegangen, in die Ewigkeit, in die Gegenwart Gottes. Was prägt deinen Alltag? Lebst du mit Spannungen, die kaum auszuhalten sind? Schule, Beruf, Familie? Was prägt dich in deinem Alltag? Natürlich erst einmal die Arbeit. Die Arbeit ruft, sagt jemand. Der andere sagt, sag ihr, ich rufe zurück. Der Sonntag ist uns gegeben als Haltepunkt im Alltag. Den hat Gott so eingerichtet, dass wir einen Tag in der Woche haben, wo wir mal innehalten, still werden, mal aus dem Alltagstrott heraustreten. Ich weiß, das ist nicht in allen Berufen möglich, dass es immer der Sonntag ist, aber diesen Rhythmus hat Gott eingebaut in unser Leben zwischen Schaffen und Ruhen. Und den brauchen wir auch. Und es reicht nicht aus, wenn wir uns in unserem Alltag von Urlaub zu Urlaub retten. Denn die Urlaube sind eigentlich gering, wenn man das vergleicht mit den vielen Tagen, die wir sonst in unserem Alltag beschäftigt sind. Allerdings sind wir Deutschen eigentlich ganz gut dran, wenn es um Urlaubstage geht. Ich habe mal eine Statistik von 2002 mitgebracht. Wenn man Urlaubstage und Feiertage in einem Land zusammenzählt, dann kommen die Iren auf 29 Tage, die Japaner und die Italiener auf 31, die Engländer auf 33,5. Ich weiß nicht, wie sie das mit dem Komma 5 machen, aber das steht in der Statistik so. Frankreich 36, Österreich 37, Deutschland 43, Amerika 23. Wir haben viel freie Zeit, aber nutzen wir sie zur Regeneration. Nutzen wir sie, um uns für den Alltag wieder aufzufüllen, den Tank mit Gutem zu füllen. Aber reicht das aus, wenn wir dann wieder im Alltag gefangen sind, sagen manche, oder im Alltag angekommen sind? Wie schaffen wir es, Frieden und Freude in unseren Alltag zu integrieren? Wir sind als Menschen dazu geschaffen, etwas zu tun. Wir sind nicht von Gott so kreiert und gestaltet, dass wir es mit dem Müßiggang gut geht, dass es uns damit gut geht, sondern wir wollen etwas gestalten, wir wollen etwas erreichen, wir wollen etwas tun. So hat Gott uns gemacht, denn Gott selber ist ein aktiver Gott, der an der Arbeit ist. Nicht nur, dass er Menschen zu sich zieht, sondern dass er viele, viele andere Dinge in unserem Leben regelt und organisiert. Wir sind so geschaffen worden von Gott. Er hat Adam und Eva ganz am Anfang schon die ganze Schöpfung anvertraut und gesagt, hier, das ist eure Aufgabe. Kümmert euch darum. Seid wachsam. Passt auf, dass die Dinge nicht aus dem Ruder laufen. Und das erleben wir ja gerade heute mit all den Bewegungen, wie jetzt der Pendelschlag in die Richtung geht, alles zu tun, um diese Welt wieder auf einen guten Weg zu bringen und vor der Zerstörung zu schützen. Nach der Vertreibung aus dem Paradies, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, wurde die Arbeit mühsam. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du auf dem Acker arbeiten, heißt es für die Männer. Das heißt nicht, dass alle Landwirte werden müssen. Aber es heißt, dass die Arbeit, dass der Alltag mit Mühe verbunden ist. Dass es nicht mehr so easy peasy ist, alles locker, alles so, wie ich es brauche, alles, wie es mir gefällt, sondern ich kann mich hineinknien in einen Auftrag, den Gott mir gibt, in dieser Welt etwas zum Guten zu bewegen. Und das genau in meinem Alltag. Der Sabbat ist darin der Ruhepol. So ein Missio-Camp ist darin ein Ruhepol. So ein Abend ist darin ein Ruhepol, wo ich auftanken kann. Wo ich meinen inneren Seelentank, wir haben gerade von der kleinen Seele das wunderbare Lied gehört, wo meine kleine Seele wieder zur Ruhe kommt und auftankt. Denn der Alltag wird mich wieder fordern. Der Alltag ist die Chronoszeit, die fortlaufende Zeit, die Zeit, die einfach jeden Tag 24 Stunden mir zur Verfügung stellt. Zeit ist immer ein relativer Begriff. Wenn man sich das überlegt, 5 Minuten, stellt euch einfach mal 5 Minuten vor. 5 Minuten an so einem Abend sind ganz schnell vorbei. Und jetzt mal die gleichen 5 Minuten auf dem Zahnarztstuhl. Eine Ewigkeit, vor allen Dingen, wenn man Löcher hat oder Karies oder irgendeine Wurzelbehandlung braucht, dann sind 5 Minuten plötzlich ewig lang und gehen überhaupt nicht vorbei. Oder bei einer mündlichen Prüfung hat man das Gefühl, die 5 Minuten gehen nie vorbei. Zeit ist also etwas Relatives. Wir geben der Zeit einen Wert. Die Zeit bekommt ihren Wert dadurch, dass wir ihn ihr schenken. Dass wir uns Zeit nehmen. Dass wir Zeit gestalten. In dieser Zeit gehört die Arbeit dazu. Jemand hat eine Anzeige aufgegeben. Wir suchen einen Mann, der sich vor keiner Arbeit scheut und nie krank wird. Die erste Bewerbung trifft ein. Okay, stellen Sie mich ein und ich helfe Ihnen bei der Suche. Wahrscheinlich ein Job mit Sicherheitsgarantie. Denn diesen Menschen erst einmal zu finden, wird unmöglich sein. Der Alltag verändert sich im Laufe unseres Lebens. Und von Zeiten, in denen wir überbeschäftigt sind, kommen wir dann mit zunehmendem Alter vielleicht in Zeiten, wo wir uns überflüssig fühlen, weil die Arbeitswelt auch ohne uns funktioniert. Und man hat das Gefühl, man wird nicht mehr gebraucht, was eine Täuschung ist, aber was natürlich damit zusammenhängt, dass wir den Wert sehr oft an dem Geld festmachen, der mit der Arbeit verbunden ist. Was bekomme ich dafür? Deshalb gibt es auch viele Menschen, die sagen, ich muss doch nicht arbeiten gehen, ich kriege doch Geld vom Staat. Warum soll ich mich dafür noch anstrengen? Ich glaube, solche Menschen verpassen auch das Glück des Alltags und das Glück der Arbeit. Wie befriedigend das sein kann, im Alltag, in der Arbeit, Gottes Handeln zu sehen, Gott zu entdecken, genau da, wo ich arbeite, genau da, wo mein Alltag stattfindet, genau da, wo ich zu Hause bin, wo ich mit meinen Nachbarn Kontakt habe. Als Familie kann das sehr anstrengend sein. Wir hatten mal eine Gastfamilie in Marburg, einen Theologieprofessor aus Amerika, den hatten wir kennengelernt und fanden ihn ganz toll und haben ihn eingeladen, mal ein Jahr nach Marburg zu kommen und uns zu helfen bei Seminaren und mitzumachen. Und er sagte, ja, ich komme mit meiner ganzen Familie, also Familie, 4 Kinder, und die wohnten direkt über uns in unserem Haus. Wir hatten ihnen da eine kleine Wohnung eingerichtet und haben uns darauf gefreut, dass sie kommen. Aber wir merkten schon bald, dass das gar nicht so ideal war, wie wir uns das vorgestellt haben. Und zwar gar nicht mal, weil wir uns nicht mit denen verstanden, sondern weil die plötzlich große Probleme hatten, miteinander. Das kam daher, der Vater sagte uns eines Tages, wisst ihr was, wir haben als Familie noch nie so viel Zeit miteinander verbringen müssen wie hier. Und wir gehen uns dermaßen auf den Keks, wir können es nicht miteinander aushalten. In Amerika hatte jeder seinen Alltag, jeder hatte seine Freude, seine Freunde, seine Beschäftigung, seine Hobbys, jeder war unterwegs, jeder hatte seinen Bereich. Und jetzt auf einmal saßen sie in dieser Wohnung zu 6 und konnten nichts miteinander anfangen. Da war die Freude ausgezogen aus dieser Wohnung. Es war gut, dass sie das zugeben konnten und dass sie dann auch daran arbeiten konnten. Gott liebt den Alltag. Wenn man mal in biblische Geschichten schaut, dann sieht man, dass Gott gerade im Alltag der Menschen auftaucht. Immer wieder passiert das. Es gibt weniger Geschichten, meiner Einschätzung nach oder meiner Kenntnis nach, wo Gott in einem Gottesdienst oder in der Synagoge oder im Tempel zu Menschen spricht, sondern sehr viel öfter tut er das mitten im Alltag. Mose zum Beispiel hütet die Tiere seines Schwiegervaters. ich würde mal sagen, vielleicht ein langweiliger Job, irgendwo zu sitzen und zu gucken, wo die Ziegen gerade hinlaufen und was sie gerade machen. Das war für ihn eine totale Unterforderung, denn er war ja am Hof des Pharao groß geworden. Er hatte ja die beste Ausbildung genossen. Und dann musste er fliehen und saß jetzt bei den Schafen oder Ziegen seines Schwiegervaters. Wir waren vor einigen Wochen in Israel und waren an der Stelle, wo man auf die Wüste schaut und hinunter in das große Tal, die Straße von Jericho nach Jerusalem. Und da war ein Esel ziemlich weit unten an diesem ganz steilen Hang, stand er. Und ich sagte zu dem jungen Mann, der da immer versucht, Souvenirs zu verkaufen und ein bisschen Geld einzunehmen. Ich kann ein bisschen Arabisch, habe ich mit ihm gesprochen. Und dann sage ich, ja, wie kriegst du denn den Esel von da unten wieder nach Hause? Dann guckt er mich an und sagt, ja, weißt du weißt, wie man ein Auto fährt. Und ich weiß, wie ich meinen Esel nach Hause kriege. Der Alltag dieses Jungen war komplett anders geprägt als meiner. Aber er kannte sich aus in seinem Alltag. Ich wäre da verloren gewesen. Gott kommt in den Alltag dieses Viehhirten hinein von Mose durch einen brennenden Dornbusch. Auf einmal erscheint da etwas, was ihn herausreißt aus allem, was er kennt und weiß. Wie kann das sein, dass ein Busch brennt und nicht verbrennt? Und sofort ist wieder sein wissenschaftlicher Geist geweckt. Das, was er mal gelernt hat am Hof des Pharao. Und er geht hin. Und dann hört er die Berufung Gottes für sein Leben. Er soll das Volk Israel befreien. Nehmen wir Gideon. Er ist gerade noch dabei, ein bisschen Korn zu dreschen und zu verstecken, weil er weiß, dass es jetzt eine schwierige Zeit geben wird, weil das Land besetzt ist. Da erscheint ihm Gott auf der Tenne und beruft ihn. Und er kann es gar nicht glauben. Mitten im Alltag. Nehmen wir Maria, die Mutter von Jesus. Auf einmal erscheint ihr der Engel und spricht zu ihr und sagt ihr, dass sie Gott in ganz anderer Weise erfahren und erleben wird, dass Gott etwas vorhat mit ihrem Leben. Mitten im Alltag zeigt sich Gott und öffnet eine ganz neue Perspektive. Haben Sie das schon mal erlebt? Mitten im Alltag? Hat Gott schon mal die Augen geöffnet für das, was parallel noch alles geschieht, was wir vielleicht noch gar nicht so sehen oder einordnen können, wie Gott uns vorbereitet für einen Dienst durch den Alltag, den wir erleben? Mir ist das mal so gegangen, ich saß zu Hause, mehrmals schon, ist ganz interessant, das ist schon viele, viele Jahre zurück, ich war überhaupt noch nicht öffentlich unterwegs, ich habe noch nie öffentlich gepredigt gehabt, war sehr schüchtern, hätte mir das auch nie zugetraut und saß in der Küche und schälte Kartoffeln, da ging das Telefon. Ich stehe auf und höre eine innere Stimme, die mir sagt, das sind Leute, die eine Evangelisation veranstalten, die werden dich jetzt fragen, ob du da sprichst und du musst Ja sagen. Was ist das denn? Zu viele Kartoffeln geschält, ich weiß es nicht, zu lange ins Wasser geguckt, keine Ahnung. Ich gehe ans Telefon. Und da meldet sich jemand und sagt, ja, ich bin der Herr sowieso hier aus dem Nachbarort. Wir haben gerade eine Evangelisation. Da habe ich mich schon mal hingesetzt. Und unser Evangelist ist krank geworden. Da wurde mir schon ganz heiß. Und wir haben jetzt überlegt, wer den ersetzen kann spontan. Der ist im Krankenhaus für 2 Tage. Wir brauchen für 2 Abende jemanden, der sprechen kann. Mir war schon ganz anders. Ich hörte nochmal diese innere Stimme und ich dachte, das kann nicht sein, das machst du nie im Leben, machst du sowas. Dann sagte die Stimme am Telefon, ja und wir haben gedacht, ob ihr Mann, der kann das, der soll das machen, der hat das schon öfter gemacht, dafür ist er da, das macht er gerne, wunderbar. Nee, aber eigentlich haben wir gedacht, wir wollen mal eine Frau haben, wir dachten, sie könnten das vielleicht machen. Da war die Falle zugeschnappt. Ich wusste in dem Moment, ich muss jetzt Ja sagen. Das war überhaupt nicht das, was ich mir erträumt hatte, gewünscht hatte, wozu ich mich besonders ausgebildet fühlte, wo ich das Gefühl hatte, da warte ich nur drauf, dass mal so ein Anruf kommt. Und ich habe Ja gesagt, einfach aus Gehorsam. weil ich wusste, Gott will das. Er hatte es so deutlich gesagt, ich höre das selten, Gottes Stimme so deutlich, aber in dem Fall war das so, wahrscheinlich, weil ich auf allen anderen Wegen Nein gesagt hätte. Und ich habe diese zwei Abende mit Zittern und Zagen und wackelnden Knien überstanden, nicht wissend, dass das irgendwann mal zu meinem Leben dazugehören wird, auch zu meinem Alltag dazugehören wird. Von der Ausbildung her bin ich Lehrerin, also gelernt, vor Kindern zu stehen, manchmal auch vor Eltern, aber zu verkündigen ist ja doch nochmal was anderes. Schauen wir uns mal die Jünger an, die mitten in ihrem Alltag plötzlich erleben, dass Gott zu ihnen spricht. Es geht um den Fischfang von Petrus. Ich lese aus der Übersetzung das Buch. Es geschah wieder einmal, dass die Menschenmenge sich echt eng an ihn herandrängte, um ihm genau zuhören zu können. Das ereignete sich, als er am Ufer des Sees Genezareth stand. Er sah zwei Boote, die dort am Ufer lagen. Die Fischer hatten sich von ihnen ein Stück weit entfernt, um ihre Netze zu reinigen. Also eine ganz alltägliche Situation, wie man sie in einem Hafen immer wieder antrifft, wenn ihr im Urlaub seid oder irgendwo am Hafen mal Urlaub gemacht habt, da sieht man das, dass die Fischer, wenn sie zurückkommen, anfangen, die Netze zu reinigen und auch zu flicken, denn das ist ja das Handwerkszeug, das sie jeden Tag brauchen. Da stieg Jesus in eins der Boote, das dem Simon gehörte. Jesus bat ihn darum, es ein Stück vom Ufer wegzurudern. Er setzte sich dann im Boot hin und gab den vielen Menschen seine Lehre weiter. Das Alltagsboot, das Handwerkszeug, wird hier plötzlich zu einem Ort, an dem Gott redet. Jesus redet zu den Menschen und nutzt die Schallwellen auf dem Wasser, damit auch die, die weit entfernt sitzen, hören können, was er zu sagen hat. So wird der Alltag von Simon plötzlich zu einem Ort, an dem Gott spricht. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr noch weiter hinaus auf den See. Dort sollt ihr die Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht lang schwer gearbeitet und nichts gefangen. Doch weil du es sagst, werde ich die Netze noch einmal auswerfen. Versteht Jesus was vom Fischfang? Ist er nicht Zimmermann? Sollte er nicht bei seinen Leisten bleiben? Ist uns bewusst, dass Jesus unsere Arbeitswelt versteht? Dass er Computer versteht? Dass er künstliche Intelligenz versteht? Dass er in allen Bereichen mehr versteht als wir Menschen? Oder halten wir ihn manchmal für den guten alten Opa, total taub, Gott, guter Opa, total taub, der die Welt nicht mehr versteht, den wir schon längst überholt haben mit unseren Errungenschaften und Erfindungen. Jesus versteht vom Fischfang was, er versteht von unserem Alltag was, er versteht von unserem Beruf was, er versteht was von Mathematik und Physik und Chemie. Er hat das alles geschaffen. Er ist der Herr über das alles. Und jetzt gibt er hier dem Simon Anweisung und sagt: Fahrt noch weiter hinaus und sollt die Netze auswerfen zum Fang. Was für ein Frust, wenn man das Gefühl hat, wie Simon, wir haben unseren Alltag eingesetzt und es ist nichts wirklich dabei herausgekommen. Wozu tue ich das alles? Was bringt das denn, dass ich zur Arbeit gehe, dass ich zur Schule gehe, dass ich mich hier abmühe in der Familie und keiner sagt Danke? Wozu das alles? Gott kommt in unseren Alltag und mit ihm kommt seine Kraft in unseren Alltag, sein Leben, seine Wege. Als sie das taten, fingen sie eine unglaublich große Menge von Fischen, sodass ihre Netze anfingen zu reißen. Deshalb winkten sie ihre Kollegen, die in einem anderen Boot saßen, herbei. Sie sollten ihnen helfen. Die kamen dann und sie füllten beide Boote mit so vielen Fischen, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich nieder, umfasste die Knie von Jesus und sagte: Geh fort von mir, Herr, ich bin ganz und gar in meinen Sünden gefangen. Denn er war starr vor Schrecken über den großen Fang, den sie gemacht hatten. Genauso ging es auch den anderen, die dabei waren, wie Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus. Die waren Mitarbeiter von Simon. Doch Jesus sagte zu ihm: Hab keine Angst. Von jetzt an wirst du zu einem Menschenfischer werden. Da zogen sie die Schiffe an Land und ließen alles stehen und liegen und schlossen sich Jesus an. Kairos-Zeit. In der Kronos-Zeit. Kronos ist die weiterlaufende Zeit. Kairos ist der Moment, wo Gott eingreift in ein Leben. Wo Gott die Welt auf den Kopf stellt. Wo wir plötzlich merken, dass das, was wir tun, mehr Auswirkung hat. Dass wir, wenn wir es mit Gott tun, wenn wir es mit dem Bewusstsein tun, dass er dabei ist und dass er der Herr ist, dass wir dann erleben, dass unser Leben Frucht bringt, auch da, wo wir sind und leben. Ein kleines Beispiel aus meinem Alltag. Roland und ich sind am Anfang unserer Ehe, ich war arbeitslos, er war Student, haben wir in einem sozialen Wohnungsbau gewohnt. Wir waren da alle gemeinsam eingezogen in dieses Haus, das war neu gebaut worden von der Stadt Marburg. Und wir durften uns alle Tapeten aussuchen und dann gab es so einen Schlüssel, wie viel zahlt die Stadt und wie viel müssen wir dazu zahlen, wenn wir uns andere Tapeten aussuchen als Raufaser oder so diese normalen Tapeten. Wir hatten uns ein bisschen was anderes ausgesucht. Dann kam die Rechnung. Und auf einmal merkte ich, wir müssen sehr viel weniger bezahlen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, wir müssen diesen Aufpreis bezahlen, aber anscheinend brauchten wir gar nichts zu bezahlen. Und dann kam meine Nachbarin, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, und zeigte mir ihre Rechnung. Und sie hatte nur Raufasertapete genommen und sie sollte jetzt unheimlich viel Geld draufzahlen. Und dann habe ich kurz überlegt, was mache ich jetzt? Wenn ich mich jetzt beschwere bei der Stadt, zahle ich mehr. Und sie weniger. Und für einen Moment war ich versucht zu sagen, naja, dann ist das so. Dann ist das ihr Pech und mein Glück. Dann habe ich mich aber umentschieden und habe gesagt, du weißt was, ich rufe da an, ich beschwere mich, ich gucke, dass du dein Geld kriegst und wir zahlen noch drauf. Das war alles. Ungefähr ein Jahr später waren wir unten in der Waschküche, da standen die Waschmaschinen von allen Hausbewohnern, ich war am Wäschewaschen. Und dann sagt sie zu mir, Sie sind doch Christ, oder? Ich sage, ja, wieso? Ja, damals, als Sie das mit der Rechnung gemacht haben, da habe ich mir überlegt, die meint das wirklich ernst. Der kann ich glauben. Und ich habe jetzt in der Kur einen Mann kennengelernt, habe mich verliebt, wie gesagt, alleinerziehende Mutter. Und wir sind zusammengekommen und nach der Kur hat er mir erzählt, dass er verheiratet ist. Was soll ich jetzt machen? Sie sind doch Christ. Geben Sie mir mal einen Rat. Mitten im Alltag an der Waschmaschine, was soll man da sagen? Ich habe ihr einen Rat gegeben. Wer wissen will, was ich gesagt habe, kann mich ansprechen. Stotternd und zagend, weil ich wusste, was ich in ihrem Leben vielleicht auch zerstöre oder was zerstört wird, wenn sie diesen Weg weitergeht. Sie hat sich dann mit mir regelmäßig zum Bibelstudium getroffen, weil sie mehr wissen wollte. So kann im Alltag eine ganz alltägliche Situation zu einer Situation werden, in der Gott handelt und in der Gott seine Größe zeigt. Lasst uns nicht den Alltag unterschätzen. Der Alltag ist der Ort, an dem Gott sich zeigt. Wir können den Alltag mit anderen Augen sehen. Was ist dein Alltag? Wie lebst du deinen Alltag? Wo ist Gott in deinem Alltag? Bist du dir bewusst, dass er mit dir auf die Arbeit geht? Dass er mit dir in der Küche steht und spült? Du spülst. Aber Gott ist dabei. Dass er mit dir unterwegs ist in der Nachbarschaft? Wie bewusst ist uns das, dass der Alltag das Praxisfeld für unseren Glauben ist? Nicht der Sonntag, der auch. In der Gemeinde sich vernünftig zu verhalten, macht natürlich auch Sinn. Aber der Glaubenstest, der TÜV des Glaubens, der findet im Alltag statt. TÜV ist eine super Erfindung. Ich muss euch noch ein Beispiel erzählen. Wir waren im Sudan wieder einmal, da sind wir jedes Jahr eigentlich gewesen. Und wir wollten jemanden besuchen und wir hatten kein Auto. Es war Mittagszeit. Ich weiß auch nicht, wir sind als Deutsche immer die Einzigen, die um die Mittagszeit rumlaufen. Da ist dann so 45 bis 48 Grad im Schatten. Wir wollten die Familie besuchen und sind losgelaufen. Und ich hatte furchtbare Kopfschmerzen. Wir kamen bei der Familie an, nach so einer Stunde Laufen. Die waren nicht zu Hause. Es gab kein Telefon, man konnte sie nicht anrufen, keiner machte auf. Also wussten wir, wir müssen den Weg zurück. Und ich habe zum Roland gesagt, ich kann nicht mehr. Ich habe so Kopfschmerzen, mein Kopf platzt. Dann haben wir versucht, was wir eigentlich immer gemacht haben, zu trampen. Aber es gab kaum Autos. Und dann kam ein einziges Auto. Wir haben uns hingestellt, versucht, den anzuhalten. Der sieht uns und fährt vorbei. Und das war uns eigentlich noch nie passiert, weil die Leute so gastfrei sind, wenn die jemanden sehen, der am Rand steht und dann noch ein Weißer, ein Ausländer, dann halten die immer an und nehmen dich mit. Ob jetzt hinten auf dem Pickup oder eben vorne im Auto, ist egal, Hauptsache man muss nicht laufen. Der fuhr einfach weiter. Und dann sahen wir, nach so ein paar hundert Metern blieb der stehen, okay, schnell hingelaufen. Kannst du uns mitnehmen? Ja, ich nehme euch mit. Wir steigen ein, wir fahren weiter. An irgendeiner Ecke, wo wir dann aussteigen mussten, sagten wir so, jetzt würden wir gerne aussteigen. Ja, ja, das Auto fuhr weiter. Ja, wir würden jetzt wirklich gerne aussteigen, wir wohnen hier. Ja, ja, das Auto fuhr weiter. Nach ein paar hundert Metern blieb es stehen. Warum? Es hatte gar keine Bremsen. Deswegen hatte der beim ersten Mal nicht anhalten können. Und deswegen konnte der auch nicht anhalten, als wir aussteigen wollten. Ich weiß nicht, ob ich eingestiegen wäre, wenn ich das vorher gewusst hätte. Aber da habe ich gedacht, wie gut, dass es den TÜV gibt in Deutschland. Dass irgendjemand darauf achtet, dass es Autos mit Bremsen gibt, die auch noch funktionieren. Wo ist Gott in meinem Alltag? Lasse ich mich von Gott unterbrechen in meinem Alltag? Denke ich Gott mit in meinem Alltag? Habe ich das Bewusstsein, dass Gott mich genau dahin gestellt hat, wo ich bin, um irgendwann mitten im Alltag mich an dieser Stelle zu gebrauchen? Und ich möchte euch noch ein paar Gedanken mitgeben zum Alltag. Wie kann man ein Zeugnis sein am Alltag? Und ich habe mal diese Buchstaben des Wortes Zeugnis ein bisschen übersetzt. Das Z steht für zeige den Menschen deine Wertschätzung. Lass sie spüren, dass sie dir etwas wert sind, dass sie wichtig sind. Ob es deine Nachbarn sind oder deine Arbeitskollegen, deine Vorgesetzten, zeige ihnen deine Wertschätzung. E von Zeugnis. Ermutige andere. Ermutige sie auch, wenn sie in Not sind oder wenn sie persönliche Probleme haben. Ermutige Menschen. Nicht belehren, das tun wir Deutschen so gerne, ne? Gleich den Zeigefinger rausholen und sagen, das darfst du alles gar nicht und ist alles ganz schlimm, sondern ermutigen zum Guten, so wie Gott mit uns umgeht. Er ermutigt uns zum Guten. Das U, unterstütze Menschen in deiner Umgebung durch praktische Hilfe. Das G von Zeugnis, gehe Menschen nach. Gerade in Zeiten der Schwierigkeiten und der Trauer, dranbleiben an den Menschen, ihnen nachgehen, nachfragen, dranbleiben. N, Zeugnis, nutze Gelegenheiten, über deinen Glauben zu reden. Und ich glaube, das fällt uns oft so schwer. Die erste Gelegenheit ist montags, was hast du am Wochenende gemacht? Dann überlegen wir, ja, wir waren im Freizeitpark oder ja, wir haben Fernsehen geguckt oder wir haben gegrillt. Aber wir sagen nicht, ich war im Gottesdienst. Das war ganz toll. Willst du mal mitkommen? Nutze die Gelegenheiten, die Gott dir gibt. Interessiere dich für das Leben der Menschen. Zeige echte Anteilnahme an ihrem Leben. Und segne die Menschen um dich herum. Bete für sie. Segne sie im Namen von Jesus. Und du wirst sehen, dass dein Alltag sich verändert, weil du mit einer anderen Perspektive in deinen Alltag gehst, dass Friede sich ausbreiten kann, dass Freude Platz gewinnt in deinem Leben und im Leben der Menschen um dich herum. Eine kleine Geschichte zum Abschluss. Eine wahre Geschichte, die hat mir eine Frau erzählt, nachdem ich bei einem Frühstückstreffen gesprochen habe. Sie sagt, sie war in ihrer Küche morgens und hatte plötzlich den Impuls, sie soll einen Kuchen backen und den zu einer Nachbarin bringen. Und sie dachte, oh nein, wenn ich jetzt den Kuchen backe, dann ist die Küche dreckig, dann kommen die Kinder aus der Schule zurück, ich muss noch Essen kochen, das wird mir alles zu viel, das lasse ich lieber. Aber dieser Gedanke wurde so stark, dass sie gesagt hat, okay, Gott, ich back diesen Kuchen, ich bring den dahin. Sie backt den Kuchen, sie geht zu den Nachbarn, sie klingelt an der Tür. Das Kind kommt, nimmt ihr den Kuchen ab und schmeißt ihr die Tür vor der Nase zu. Und dann denkt sie, toll, ne? Toller Gedanke Gottes. Das war bestimmt doch nur meine eigene Fantasie. Was soll das jetzt? Jetzt muss ich die Küche putzen und habe wieder Stress zu Hause, weil das Essen nicht pünktlich auf den Tisch kommt. Egal, sie geht nach Hause. Ein paar Tage später trifft sie die Mutter dieses Jungen. Und die sagt, sie wissen gar nicht, was sie uns Gutes getan haben. An dem Tag hatte der Junge Geburtstag. Und die Mutter lag krank im Bett. Und er hatte schon den ganzen Vormittag gequengelt, wo ist mein Kuchen? Und die Mutter sagte, ich mache dir morgen einen Kuchen, ich schaff's heute nicht. Wenn ich morgen kein Fieber mehr habe, kriegst du deinen Kuchen. Wo ist mein Kuchen? Und dann kam er irgendwann ins Schlafzimmer und sagte, Mama, der Engel war da und hat den Kuchen abgegeben. So kann man mitten im Alltag für andere Menschen zum Engel werden, durch sowas ganz Einfaches wie Kuchenbacken. Lass uns den Alltag hochschätzen, denn das ist der Ort, an dem Gott aktiv ist, wo er uns hingestellt hat, für den er uns begabt hat, den er mit uns gestalten will, wo er mit seinem Frieden und mit seiner Freude einziehen will. Und wo das nicht der Fall ist, da lass uns ihn bitten, dass er uns die Augen öffnet dafür, dass er schon lange da ist. Und dass er uns genau an diesen Platz gestellt hat, damit wir genau an diesem Platz von ihm ein Zeugnis sind. Lass uns beten. Herr, du kennst unsere Begrenzung. Du weißt, was wir können und was wir nicht können. Du weißt, wo wir im Alltag scheitern und wo wir Erfolge sehen. Danke, dass beides bei dir gut aufgehoben ist, dass du mit uns gehst, in die Schule, in den Alltag, in den Beruf, in die Arbeitslosigkeit, in die Rente, in die Familie, in die Nachbarschaft, in die Verantwortung für unsere Stadt, in der wir leben, für unser Land. Danke, dass du uns dahingestellt hast und dass du uns zu einem Zeugnis machen willst, mitten im Alltag. Und hilf uns, dich zu entdecken und mutige Schritte zu gehen, wenn du uns Türen öffnest. Dass wir nicht bei dem stehen bleiben, was wir kennen und können, sondern dass wir dir zutrauen, noch viel mehr in unserem Leben und durch unser Leben zu bewirken. Dazu segne uns, Herr. Amen.
Elke Werner sprach auf dem Missio Camp 2019. Mehr vom Missio Camp gibt's auf missio-camp.de.